Du gibst mir Rückenwind. Das ist schön, zu wissen, dass Gott uns Rückenwind gibt. Kein Gegenwind. Ich fahre manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit und als ich noch kein E-Bike hatte, war der Gegenwind unangenehm. Mit dem E-Bike geht es mittlerweile auch, ist es nicht ganz so schlimm, aber Rückenwind ist was Gutes und Gott gibt uns Rückenwind. Jetzt sind wir ja in unserer Gebetsserie. Wir hatten vor 2 Wochen mit dem Brunch-Gottesdienst den Start gemacht. Da hatten wir einen Videoclip angeschaut, Hände falten, durchhalten, hieß der. Und da ging es darum, dran zu bleiben im Gebet. So wie in dem Beispiel wurde da diese Begebenheit aus der Bibel genannt, wo eine Witwe immer wieder zum Richter kam und für ihr Recht einstand, bis er es endlich gab. Und Jesus sagte, so sollen wir dranbleiben im Gebet und nicht locker lassen. Letzte Woche waren Stefan und Daniela da, die hatten darüber gesprochen, warum eigentlich beten. Und sie hat eine Reihe von Punkten da ja genannt, unter anderem Jesus hat es uns vorgelebt. Jesus hatte Zeiten im Gebet mit seinem Vater im Himmel. Und dann kann man so schön sagen, na, wenn Jesus das schon gemacht hat oder brauchte, wie viel wichtiger ist es dann für uns? Und heute soll es darum gehen, wie bete ich denn eigentlich? Oder wie beten wir denn eigentlich? Ich möchte da ein paar Punkte aufschreiben und habe da schon mal hingeschrieben, wie eigentlich beten. Jetzt sind wir ja heute am Pfingstfest und an Pfingsten, da waren die Jünger ja auch zusammen und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Wenn wir ein paar Verse davor lesen, dann finden wir, dass nachdem Jesus ja von ihnen weggegangen ist, in den Himmel aufgefahren ist, sie zusammen waren in dem Obersaal, heißt es da. Also irgendwo in einem Haus, oben drin. Und sie haben gebetet. Stefan und Daniela hatten letzte Woche ein Bild mitgebracht, das sehen wir da auch gerade nochmal eingeblendet. Das drückt etwas für mich auch ganz Tolles aus, nämlich diese natürliche, sichtbare Welt und die unsichtbare Welt, dargestellt hier durch den Spiegel. In der natürlichen Welt, da gehen wir vielleicht einfach so auf unsere Knie und beten. Ich habe zu Hause übrigens auch ein Schwert, ein richtiges Schwert, so wie da hinten das junge Mädchen da ein Schwert hat. Das nehme ich manchmal zum Beten, um mir das so deutlich zu machen, dass das Gebet wirklich eine Kraft hat und eine Waffe ist. Das ist mir, muss ich leider sagen, nicht immer so bewusst. Also manchmal bete ich auch und dann denke ich so, meine Worte, die purzeln so runter und fallen auf die Erde und liegen dann da unten und die bewirken irgendwie gar nichts. Aber unser Gebet ist eine Kraft und eine Waffe. Ich habe mal gehört, wie jemand sagte, ach, meine Gebete, die gehen nur bis zur Decke, die gehen gar nicht durch die Zimmerdecke durch. Und dann sagte jemand, ist nicht schlimm, weil Gott ist auch unterhalb der Zimmerdecke. Gott ist da. Und als die Jünger da jetzt versammelt waren, in dem Obersaal, heißt es, dass sie im Gebet verharrten. Das heißt für mich, dass die nicht nur einmal kurz irgendwie gebetet haben und dann saßen sie zusammen und haben so über die Jerusalemer neuesten Nachrichten besprochen und diskutiert, sondern sie waren irgendwie im Gebet verbunden. Irgendwie wollten sie diese Verbindung, ja, Jesus ist jetzt von ihnen aufgefahren in den Himmel, irgendwie wollten sie da diese Verbindung mit Gott halten und haben gebetet. Das ist ein erster Punkt. Wie beten wir gemeinsam? mache da mal so ein Bubble rum. Gemeinsames Gebet. Wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, werde ich mitten unter ihnen sein. Oder wo sie etwas erbitten vom Vater, da wird er es ihnen geben. Der Petrus und der Johannes, die waren unterwegs zu einem Gebetstreff, als sie den Gelähmten an der Pforte sahen, der dann Heilung bekommen hat. Sie waren also unterwegs, scheinbar für sie gewöhnlich, zu einem Gebetstreffen. War irgendwie was Normales, zusammen zu beten. Wie das im Wort Gottes so ist, haben wir aber immer auch ein Spannungsfeld. Nämlich in Matthäus 6, Vers 6, da heißt es, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein alleine für dich. Also, wir können genauso auch alleine beten für uns. Und da heißt es, dass der Vater, der im Verborgenen sieht, ja, uns hört und Antwort gibt. Also sowohl das gemeinsame Gebet wird in der Bibel betont, als auch das Gebet alleine. Jesus beispielsweise zog sich alleine auf den Berg zurück zum Beten. Da hatte er die anderen nicht mit dabei. Wann sollen wir denn beten? Als Jesus sich zurückzog auf den Berg, da war das ein ganz konkreter Zeitpunkt. Er hat die Jünger schon mal losgeschickt und hat gesagt, und ich gehe jetzt eine Runde beten auf den Berg allein. Das war also ein Zeitpunkt. Er ist irgendwann da hochgegangen, hat gebetet und ist dann auch vom Berg wieder runtergekommen. Jetzt finden wir aber auch die Aussage in der Bibel, betet zu jeder Zeit im Geist. Epheser 6, Vers 18 beispielsweise. Oder im Gebet haltet an, im Römerbrief. Oder aber schreibt der Psalmist im Psalm 109, Vers 4, ich aber bin stets im Gebet. Beten zu einem Zeitpunkt, aber auch immer. Was ist jetzt natürlich immer? Ja, immer ist eigentlich immer. Immer, jederzeit. Das wäre jetzt ja mal die Frage, wer von euch betet jetzt gerade? Ich kann mich erinnern, viele Jahre her, ganz am Anfang, als wir in der Gemeinde waren, da waren Amerikaner auch da, die Perrys. Und Jesse, der hatte mir mal gesagt, weil ich damals dann gerade so auch anfing mit dem Predigen, und der sagte mir, Johannes, wenn du vorgehst und predigst, ich bete für dich. Also nicht in der Zeit, in der ich vorgehe, sondern wenn du vorne bist, ich bete für dich. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn meine Frau da ist, die betet für mich, während ich hier vorne stehe. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere von euch da, der für mich betet, wenn ich hier vorne stehe. Oder der für denjenigen, geht ja nicht um mich, betet, der da vorne steht. Für den Konrad oder die Jemina oder wer den Lobpreis macht oder wer sonst predigt. Oftmals ist das die bessere Entscheidung, zu beten, als zu kritisieren. In Gedanken, was der da vorne sagt. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das so sehe. Nur weil das in der Bibel steht, heißt das ja nicht, dass ich das so machen muss. Ne? Also, beten immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich noch Wachstumspotenzial. Manches Mal ist es so, dass ich auch beim Autofahren bete für die entgegenkommenden Autofahrer. Ich bete einfach so, Herr, segne den und segne den und segne den. Und Manches Mal, gerade beim Autofahren, bin ich dann mehr mit dem Gasgeben beschäftigt, ja, als mit dem Segnen oder Beten. Das ist unterschiedlich. Auf der Arbeit, manchmal gelingt mir das, dass wir in einer Besprechung sitzen und ich dann irgendwie auch so ein Gedanken fassen kann, während da besprochen wird, wenn ich jetzt nicht gerade was reden muss oder sagen muss, dass ich einfach so ein kurzes Gebet für mich bete. Herr, segne meine Kollegen, segne meine Mitarbeiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe da noch Wachstumspotenzial. Der Paulus sagt, ne, dass er mehr als wir alle in Sprachen gebetet hat. Stelle ich mir so vor, der ist nur durch die Gegend gelaufen, hat gebetet. Ich weiß nicht, ob es so war. Aber das ist etwas, was die Bibel uns sagt, dass wir alle Zeit beten dürfen, beten können, manchmal vielleicht auch beten sollen. Dann habe ich einen nächsten Punkt gefunden, wie wir beten sollen. Und ihr seht schon, das ist ja immer so, passt immer so zusammen, also oder ist immer so diametral gegenüber. Und jetzt mache ich hier mal Fürbitte. Und segnen. Fürbitte und segnen. Warum liegen die jetzt so auseinander? Jetzt muss ich mal irgendwas hier holen. Hole ich mal das. Und dann brauche ich mal ganz kurz so eure Mithilfe. Vielleicht, Wilfried, kannst du mal nach vorne kommen und einmal hier ganz kurz dich herstellen. Und du vertrittst jetzt mal so die Position Gottes. Ja? Das ist gut, also du hast eine ehrenvolle Aufgabe jetzt. Und der Konrad, der bekommt von mir hier mal das Ding hier, du kannst einfach mal da sitzen bleiben. So, jetzt stellt euch vor, Fürbitte. Fürbitte bedeutet, jemand hat etwas, hat eine Last, eine Not, eine Sorge, das ist jetzt dieses Dings da, was Konrad hat, und Fürbitte bedeutet jetzt, dass ich hingehe und das nehme oder sogar mit der Person zusammen dann, können wir auch mal zusammen machen, zu Gott komme und dass wir das bei Gott abgeben. Das ist Fürbitte. Jetzt kann sein, danke Konrad, jetzt kann sein, dass der Konrad das gar nicht mitkriegt. Also der hat zwar eine Sorge oder Last, die liegt da bei ihm, aber ich bete morgens in meiner Gebetszeit für ihn. Das kriegt er dann gar nicht mit. Also da muss er nicht aufstehen, ne? Da kann er schlafen. Ja? Ich nehme das, weil ich das weiß, und ich bringe es zu Gott, stellvertretend für ihn. Das ist Fürbitte. Jetzt gegenüber das Segnen, das läuft quasi gerade andersrum. Ich komme zu Gott und nehme das, was Gott an Segen für eine Person hat, und bringe es ihr. Das heißt, in meinem Gebet, ja, strecke ich mich zu Gott aus und sage, Herr, was hast du für diese Person? Beispielsweise, wenn wir hier vorne manchmal Gebetsangebot machen und es kommt jemand, dann ist mein Gebet innerlich immer, Herr, was hast du jetzt für diese Person? Was möchtest du ihr geben? Was möchtest du ihr sagen? Herr, ich möchte nicht aus meiner Hosentasche irgendwas rauskramen und ihr geben. Ich wünsche mir, dass du etwas ihr gibst oder ich etwas ihr geben darf, was von dir kommt. Das ist der Segen. Das sind also zwei unterschiedliche Wege. Einmal gehe ich zu der Person und nehme die Last und bringe sie Gott. Und einmal komme ich zu Gott und hole das, was Gott für eine Person hat, und segne sie und gebe das weiter. Beispielsweise auch bei der Kindersegnung, die wir machen. Ja, wir taufen die kleinen Kinder nicht, sondern wir segnen sie. Da holen wir das, was Gott Gutes für dieses Kind hat, und sprechen es aus über seinem Leben, in sein Leben hinein. Das, Dankeschön, Wilfried, du hast ehrenvoll die Aufgabe hier vertreten. Super. Die Fürbitte, die ist an einigen Stellen genannt. Zum Beispiel im 1. Timotheus 2, Vers 1. Da heißt es: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Und von Jesus ist gesagt im Jesaja, dass er für die Verbrecher Fürbitte getan hat. Über das Segnen, da finden wir natürlich genauso viel. Das fängt ganz vorne an. Als Gott den Menschen schuf, Adam und Eva, er hat sie angeschaut und sagte: sehr gut, und er segnete sie. Und dieses Segnen, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Jesus segnete zum Beispiel die Kinder, die zu ihm gebracht wurden. Und auch da, in der Gesellschaft damals, hatten die Kinder offensichtlich nicht so einen Stellenwert, wie sie es heute haben. Manchmal, weiß ich nicht, vielleicht kippen solche Dinge auch im Laufe der Zeit von einem ins andere Extrem. Heute sind manche Kinder ja so auf dem goldenen Söckelchen. Aber damals haben die Jünger die einfach weggeschickt und haben gesagt: hier die Kinder, die stören nur. Ja, Jesus, du hast Wichtiges zu tun, du willst zu den Erwachsenen reden, du willst predigen. Ja, was sollen jetzt die Kinder da? Husch, 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 weg mit euch. Und Jesus, heißt es da, der wurde unwillig. Also der hat gesagt: hey, 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 langsam, Jungs, holt mal die Kinder wieder her. Ja, und er sagt: solchen gehört das Reich der Himmel. Und er segnete sie, heißt es da dann. Und im Römer 12, Vers 14, da werden wir sogar aufgefordert, nicht nur unsere Freunde zu segnen und die Nachbarn und die aus der Gemeinde, die wir gerne mögen, sondern da heißt es: segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Ein nächster Punkt: wie wir beten, da habe ich ein schönes Beispiel mal gehört. Wir hatten früher auch so Walkie-Talkies. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so Funkgeräte. Ja, so als Kinder hat man die oft gehabt. Ihr lacht so schön, Carola und Paula hatte die auch mal wahrscheinlich, so hin und her. Ist ja auch eine prima Sache. Wisst ihr noch, wie das war, wenn man dem anderen eine Mitteilung mitteilen will, was man machen muss? Man muss was sagen, das ist schon mal wichtig. Und also das Ding muss natürlich eingeschaltet sein, muss auf der gleichen Frequenz sein, aber dann haben die immer so einen Knopf. Und den Knopf, den muss man gedrückt halten, um sprechen zu können, damit der andere es hört. Also sprechen kann man auch ohne, dass man den Knopf drückt, aber der andere hört halt nichts. Das ist das Pech dann. Wenn ich den Knopf drücke, dann hört der andere was. Wenn ich dann ganz begeistert dem was erzählt habe und halt den Knopf weiter gedrückt, dann werde ich mich wundern, warum kommt denn da nichts zurück? Man muss den Redeknopf dann auch mal loslassen. Dann kann nämlich der andere sprechen. Und so ist es ja auch mit Gott. Wir haben auf der einen Seite das Reden zu Gott und auf der anderen Seite das Hören von Gott. Und beides gehört zusammen. Wenn nur eine Komponente davon da wäre, dann wäre das sehr einseitig. Stellt euch vor, wenn ich in meiner Beziehung mit Steffi morgens aufstehe, und sage ihr: guten Morgen, schön, dass du aufgewacht bist, alles toll und so weiter, und ich habe heute dies, das und jenes vor. Und heute Nachmittag ist noch das und so weiter und so fort. Und tschüss, ich gehe jetzt. Und ich wundere mich nachher, wenn ich zurückkomme, warum Steffi auf einmal mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist oder so. Weil ich gar nicht hingehört habe, was sie für den Tag zum Beispiel geplant hat und wie ihr Tagesablauf möglicherweise aussieht. Deshalb reden wir da morgens auch erst gar nicht. Sind dann nicht so die Morgenmenschen. Nein, das schaffen wir dann schon am Frühstückstisch oder so, wenn jeder dann es geschafft hat, sich irgendwie dahin zu schleppen, dann findet da auch Kommunikation statt. Hören und Reden, beides, das gehört zusammen. Das Hören, da hatte ich kürzlich in einer Predigt was gehört von dem Hans-Peter Reuer. Der ist ja leider schon verstorben, ein Österreicher, aber ein sehr toller Mann Gottes, der da eine Bibelschule auch in Österreich geleitet hat und so weiter. Und der hat mal erzählt, mit dem Hören, das ist interessant. Zu ihm kommen in die Bibelschule manchmal Leute und er sagt erstaunt, wie viel die ständig von Gott hören. Und dann sagte er so, und was ihn dann manchmal noch wundert, dass die so unterschiedliche Sachen hören. Und dann hatte er so ein Beispiel von einer Frau, die kam, die wollte also 6 Wochen im Sommer bei ihnen in die Sommerbibelschule, die sie da hatten, gehen. Und die kam also an und sagte, und Gott hat mir gesagt, ich soll 6 Wochen zu euch kommen und in den 6 Wochen, da wird er was Besonderes für mich haben. Und dann sagte er, toll, das findet er gut und herzlich willkommen. Dann sind sie nach einer Woche, haben sie sich aufgemacht, da gehörte mit zu dem Ganzen irgendwie so eine Bergtour und sie waren in einer Hütte und es kam sehr schlechtes Wetter und sie konnten 3 Tage da nicht raus. Da sagt er, dann waren sie mit 30 Leuten in einer Hütte mit einer sanitären Einrichtung drin und er sagte, na und dann so mit den stinkenden Socken und allem drum und dran und eng und so weiter, das war schon nicht so ganz angenehm. Und dann kam diese Frau zu ihm und sagte, also der Herr hat mir gesagt, ich soll jetzt wieder heimreisen. Und dann sagte er, okay, dann hat er so gedacht, hat der Herr das nicht vorher schon gewusst, dass das eng wird und vielleicht unangenehm sein könnte? Die Quintessenz des Ganzen war, dass er sagte, es kann sehr gut sein, dass wir manchmal so unsere Empfindungen, unser Denken, unser Seelisches nehmen und sagen, der Herr hat gesagt. Und er kam zu dieser Quintessenz und das ist was, was ich so unterstreichen kann. Er sagte, sag doch nur, der Herr hat gesagt, wenn Gott auch gesprochen hat. Und in seinem Leben, das hat mich ermutigt, er sagte, er hört Gott immer wieder mal, nicht als akustische Stimme, aber als etwas, wo er merkt, da will Gott ihn in eine bestimmte Richtung lenken. Er sagte, aber das ist nicht der Standardfall bei ihm. Und da dachte ich mir so, wow, wenn so ein Mann das sagt, finde ich ja krass. Weil manchen Tag, da wünsche ich mir auch so von Gott zu hören und so, Herr, sag rechts, links, was ist jetzt dran? Was ist das Richtige? Und ich habe das Gefühl, na, ich höre es gar nicht richtig. Was ist denn jetzt rechts oder links? Ich glaube, manches Mal lässt Gott uns alle auch Entscheidungsfreiheiten. So ähnlich wie mit einem Kind. Wenn das Kind klein ist, so haben wir das gehandhabt, dann hat es die Kleider hingelegt bekommen oder angezogen bekommen sogar noch, wie es klein war. Und wenn die größer wurden, dann konnten sie selber mehr Entscheidungen treffen. Dann konnten sie irgendwann aussuchen, ob die blaue oder die grüne oder die rote Hose. So ungefähr. Aber eine Hose wurde angezogen. Ja? Ohne Hose ging es nicht in die Schule. Wenn sie dann noch größer sind, irgendwann, na, so wie unser Lukas, der wohnt jetzt in Gießen. Ich weiß nicht, was der anzieht. Ich hoffe, er zieht sich vernünftig an, na, mit den Haaren. Aber es ist seine Entscheidung. Er ist ein junger Mann, selbstständig und so weiter. Und er ist da in eine Freiheit auch hineingekommen, Entscheidungen zu treffen. Und Gott führt uns ja auch nicht am Gängelband, sondern in eine Freiheit, dass wir hineinwachsen und sein Charakter, der Charakter Jesu in uns immer mehr sichtbar wird und wir Entscheidungen treffen, so wie Jesus sie auch treffen würde, so wie der Vater sie auch trifft. Und Jesus hat gesagt, na, das, was ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er hatte da eine enge Verbindung und wusste, der Vater würde jetzt das und das tun und darum tue ich das auch. Und da können wir im Prinzip auch mit unserem Wachstum, na, wir wollen ähnlicher werden wie Jesu, also zumindest die meisten gehe ich davon aus, Und das heißt dann, dass wir auch von unserem Charakter, unserem Verhalten, so wie wir reden, was wir tun, Jesus ähnlicher werden, weil der Heilige Geist, der an Pfingsten ja ausgegossen wurde, in uns wohnt und in uns lebt und dieses Werk in uns tut. Und ich habe noch keinen erlebt, der Jesus ähnlicher wurde und es nicht attraktiv oder schön gewesen wäre. Habe ich noch nicht. Die Menschen, die ich kenne, die nach meiner subjektiven Einschätzung nah an Jesus dran sind, die strahlen etwas aus von einer Schönheit, von einer Gradlinigkeit, von einer Wahrhaftigkeit. Das ist einfach anziehend, das ist schön. Dann gibt es noch so ein weiteres Paar, was dahin passt. Nämlich, ich kann mit dem Verstand beten. Mit dem Verstand beten heißt wirklich überlegen, was ich bete. Ich will jetzt für den Bürgermeister beten. Und dann bete ich und überlege ich, was braucht er wohl? Was ist für den wichtig? Ja, dass er Weisheit hat, ne, dass er seine Mitarbeiter gut führen kann und so weiter. Das kann ich dann frei formulieren für mich in meiner Gebetszeit oder auch im Gebetskreis. Man kann aber auch vorformulierte Gebete verwenden. Jetzt hat es manchmal dann, je freier und charismatischer ein Kreis ist, desto anrüchiger ist es dann, ein vorformuliertes Gebet zu verwenden. Aber Jesus selbst hat seinen Jüngern ein solches Gebet gegeben. Das kennen wir, das Vaterunser, als sie ihn nämlich gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Da hat er gesagt, wenn ihr betet, dann betet so. Und dann hat er ihnen das gesagt, ne? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und es geht noch weiter. Das Gegenstück dazu ist dann, so sagt der Paulus, in Sprachen zu beten. In Sprachen beten heißt, in meiner Gebetssprache zu beten, die nicht verständlich ist für uns Menschen. Da lesen wir in der Bibel, dass der Paulus sagt, dass wir uns ausstrecken sollen, danach in Sprachen zu beten. Stefan und Daniela hatten das letzte Woche auch schon erwähnt und haben gesagt, na, sie nutzen das manchmal einfach für sich, in Sprachen zu beten, zur eigenen Auferbauung. Und das sagt die Bibel auch, dass das auch dazu dient. Wir können also sowohl mit dem Verstand als auch in Sprachen beten. Eins kriegen wir noch hin. Das ist nämlich, wir können still beten. Oder wir können laut beten. Auch da gibt es kein richtig oder falsch, keine Gewichtung. Das eine ist besser als das andere. Manches Mal bete ich still. Sei es zu Hause, sei es unterwegs, sei es mit den Arbeitskollegen. Wenn ich da am Tisch sitze, dann fange ich nicht laut an zu beten. Ja? Und manches Mal bete ich laut, auch zu Hause, wenn ich alleine bin. Bete ich manchmal laut. In einer Gebetsgemeinschaft ist es manchmal auch ganz gut, laut zu beten, damit man nicht eine Stunde beisammen sitzt, alle sind still und nachher sagen alle Amen und man fragt sich, was hat der andere jetzt wohl gebetet in der ganzen Zeit? Deshalb auch das Lautbeten ist ein wichtiger Aspekt. Und dabei auch nochmal, was mir gerade so einfällt, wenn man in einer Gebetsgemeinschaft zusammen laut betet, dann ist es natürlich auch schön, wenn man guckt, dass so wie der zeitliche Rahmen ist, jeder, der möchte, mal zum Gebet die Möglichkeit hat, auch laut zu beten. Ich kann mich noch mal erinnern an Gebetstreffen, ist schon eine Zeit lang her. Da waren dann 2 bis 3 Intensivbeter, und wenn man eine Stunde gebetet hatte, dann hatte jeder davon ungefähr 20 Minuten gebetet. Und das unter Umständen am Stück. Das macht es für andere natürlich schwierig, auch mal reinzukommen irgendwie, ja, und auch mal was sagen zu dürfen. Deshalb meine Ermutigung dazu, wenn du zusammen mit anderen betest, dann schau doch, dass auch andere Raum haben, laut zu beten, wenn sie das wollen. Beim Hans-Peter Reuer habe ich ein Beispiel gefunden oder in einer seiner Predigten ein Beispiel gehört. Das fand ich so klasse, das muss ich euch weitergeben. Habe nicht ich mir ausgedacht, stammt von ihm, aber ich fand es so anschaulich. Er sagte nämlich, Gebet hat keine Kraft oder keine Macht. Ups, sagt man erstmal, was? Gebet hat keine Kraft und keine Macht? Und dann sagt er richtig, Gebet hat keine Kraft und keine Macht. Alle Macht und alle Kraft hat Gott. Aber warum beten? Und dann hatte er ein Beispiel. Ich übertrage das jetzt, er hat es mit dem Auto gemacht, ich mache das mit dem Motorrad. Als ich früher Motorrad gefahren bin, ja, hatte ich gerne schnelle, starke Maschinen. Und so ein starkes Motorrad, da fand ich immer das Tollste, die Beschleunigung. Also Gashahn aufreißen und dann hat das Ding beschleunigt und dann hat man die Gänge durchgeschalten und ruckzuck hatte man 200 oder irgendwas drauf. Das fand ich klasse. Finde ich auch heute noch klasse. Heute habe ich nur kein Motorrad mehr. Wenn jetzt jemand da ist und der ist noch nicht, der kennt mein Motorrad nicht und ist noch nicht mitgefahren, würde Steffi sagen, hat er Glück gehabt, aber das klammern wir jetzt mal aus. Und ich würde dem vorschwärmen, boah, mein Motorrad. Also ich hatte so eine 1100er, das war die stärkste, die hatte 145 PS gehabt. Und sagen, mein Motorrad, das hat einen Motor, das hat Kraft, das ist super stark, ja. Und der käme zu mir und ich würde mich draufsetzen und er setzt sich auch drauf und ich mache won. Dann sagt er, ja, klingt vielleicht ganz gut, aber wir sind noch keinen Meter gefahren. Sag ich, ja, wartet ab, ne? Und wenn ich dann nochmal Gas gebe und dann die Kupplung loslasse, dann geht's los. Und dann fahren wir dahin und dann kriegt das Ganze Geschwindigkeit. Jetzt könnte der sagen, wow, deine Kupplung, die hat Kraft. Ich habe gesehen, du hast die losgelassen. Die hat ja richtig Kraft, die Kupplung. Hat sie natürlich nicht. Die Kupplung macht nur eins. Die stellt die Verbindung her zwischen dem Motor und den Rädern und der Umgebung, dass sich da was tut, dass die Kraft auf die Straße kommt. Und genau dasselbe ist das Gebet. Das Gebet als solches hat keine Kraft, aber sie setzt die Kraft Gottes frei. Gebet setzt das Wirken Gottes frei, sodass es etwas bewirken kann, dass es etwas tun kann, dass es eine Veränderung bewirkt. Und das war das, was Stefan und Daniela uns ja auch mitgeteilt hatten und was auch dieses Bild so schön ausgedrückt hat. Wenn wir beten hier in der natürlichen Welt, dann geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Ich sehe jetzt nur euch hier. Ich sehe jetzt nicht in die übernatürliche Welt hinein. Manch einem ist so ein Blick schon erlaubt gewesen. Und der hat dann tatsächlich auch etwas aus der übernatürlichen Welt sehen können. In aller Regel ist es aber eben wie diese Mauer mit der Tür drin. Wir können nicht in das da drüben gucken. Sehr wohl kann das da drüben aber in das hier gucken. Und in dem da drüben, also in der geistigen Welt, da bewirkt unser Gebet etwas, dass die Kraft Gottes freigesetzt werden kann und dass sie hier in die natürliche Welt kommt und etwas bewirkt. Und wozu soll diese Kraft Gottes kommen und hier etwas bewirken? Genau dazu, was Jesus seine Jünger gelehrt hat im Vater Unser, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Dafür braucht es Gebet. Und dafür braucht es unser Gebet. Und wie wir beten, ist nicht das Entscheidende, ob wir zusammen oder alleine, ob wir in Sprachen mit dem Verstand beten, das hat alles seine Berechtigung. Und es ist wichtig, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen. Dass wir nicht sagen, ja, aber, ne, nur wenn ich alleine bete, dann ist es wichtig. Oder nur wenn wir zusammenkommen, dann. Nein, es hat alles seine Berechtigung. Wer gerne einen Leitfaden haben möchte, wie kann ich denn in meiner persönlichen Zeit zum Beispiel beten? Da habe ich noch mal was mitgebracht. Das stammt aus dem Alpha-Kurs. Aber das steht jetzt nicht für die schwedischen Leute, die Popgruppe. Das steht dafür, dass wir so unseren Vater im Himmel nennen dürfen. Abba, Vater. Das heißt so viel wie lieber Vater. Aber mit den vier Buchstaben, da kann man sehr schön sich was merken. Nämlich ein mögliches Gebetsschema für meine stille Zeit. Das wäre als erstes anbeten. Gott erheben. Ihn einfach erheben, weil er Gott ist. Nicht, weil er irgendwas Tolles für mich getan hat, sondern ihm die Ehre geben. Das zweite wäre bekennen. In meinem Leben kommt es immer wieder vor, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht möchte, wo ich denke, das möchte Gott auch nicht. Und ich es ihm bringe. Ich es bekenne, meine Schuld bekennen. Der Petrus, der hat einmal, als die Jünger alle zusammen waren, da ist Jesus dann rum, hat die Füße gewaschen und dann hat er gesagt, nein, 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 brauchst du nicht. Und dann hat er gesagt, doch, wer läuft, wird auch schmutzig. Und dann hat Jesus gesagt, na gut, hat Petrus gesagt, dann bade mich doch gleich ganz. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, nein, ne, du bist schon rein, also du bist sozusagen, du hast dein Leben mir anvertraut, ja, ich habe dich von Neuem geboren, du bist rein, aber die Füße, die werden beim Laufen wieder schmutzig und die möchte ich dir waschen. Bekennen. Dann das Bitten für Dinge, die können für mich sein, das kann Fürbitte sein für andere. Und als letztes, oh nee, jetzt habe ich das vertauscht. Bitten, das letzte war dann Anliegen. Und da streiche ich nochmal durch, das war Bedanken. Also anbeten, bekennen, bedanken und Anliegen vorbringen. So als so ein kleines Gebetsschema. Zum Abschluss habe ich euch eine kurze Geschichte mitgebracht. Es gibt da so ein Newsletter, der immer christliche Neuigkeiten verbreitet. Und da habe ich eine Geschichte gefunden zum Gebet. Die Geschichte heißt Die Wärmflasche am Äquator. Dr. Helen Roosevelt, eine berühmte englische Missionsärztin in Zaire, die unter anderem eine Biografie geschrieben hat, berichtete folgendes Ereignis aus ihrer Missionszeit in Afrika. Eines Abends half ich einer Mutter in der Entbindungsstation. Trotz aller Anstrengungen starb sie uns und hinterließ ein winziges, frühgeborenes Baby sowie ein weinendes, zweijähriges Mädchen. Das würde schwer werden, für das kleine Frühchen es am Leben zu erhalten. Denn wir hatten keinen Strom, keinen Inkubator und nachts war es oft sehr zugig und kühl, trotzdem wir am Äquator lebten. Eine Praktikantin ging und holte eine Wärmflasche, die das Baby wärmen sollte. Doch wenig später kam sie zurück und sagte mir verzweifelt, dass die Gummiwärmflasche geplatzt war. Es war die letzte gewesen. Na gut, sagte ich. Halte das Baby so nah am Feuer wie möglich und pass auf die Zugluft auf. Am folgenden Tag hatte ich eine Gebetsstunde mit weißen Kindern. Dort erzählte ich ihnen von dem neugeborenen Baby, der zweijährigen Waise und auch von der kaputten Wärmflasche. Während der Gebetszeit betete Ruth, ein 10-jähriges Mädchen, mit der typischen schonungslosen Direktheit afrikanischer Kinder. Bitte Gott, schick uns eine Wärmflasche. Morgen ist es zu spät, Gott, denn dann wird das Baby schon tot sein, also schick sie bitte heute Nachmittag. Ich holte innerlich Luft wegen der Unverblümtheit dieses Gebets und dann hörte ich sie noch weiter beten. Und wenn du schon dabei bist, würdest du bitte auch eine Puppe für das kleine Mädchen schicken, dass sie merkt, dass du sie wirklich lieb hast. Ich muss ganz ehrlich sein, ich konnte nicht glauben, dass Gott das tun würde. Oh ja, Gott kann natürlich alles tun. Ich wusste das theoretisch. Es steht ja auch in der Bibel. Aber es gibt Grenzen, oder? Immerhin hatte ich seit 4 Jahren kein einziges Paket aus meinem Heimatland bekommen. Und wenn schon jemand ein Paket schickt, warum würde er dann ausgerechnet eine Wärmflasche ins tropische Afrika schicken? Am späten Nachmittag erreichte mich die Nachricht, dass ein Auto gekommen ist. Als ich zu meiner Wohnung kam, war es allerdings schon wieder weg, aber dort lag ein großes Paket auf der Veranda. Ich spürte, wie mir die Tränen kamen und rief die weißen Kinder, damit wir es gemeinsam aufmachen konnten. Neben Kleidungsstücken, Verbandsmaterial und Rosinen kam doch tatsächlich eine, ich konnte es kaum fassen, Wärmflasche aus Gummi zum Vorschein. Ganz neu. Ich weinte. Ich hatte nicht gewagt, Gott darum zu bitten. Aber die kleine Ruth, sie war in der ersten Reihe gesessen, rannte nach vorn und schrie, wenn Gott die Wärmflasche geschickt hat, dann ist da auch eine Puppe drin. Sie wühlte sich in dem Paket ganz nach unten durch und fand tatsächlich eine wunderschöne kleine Puppe. Ihre Augen glänzten. Sie hatte nie daran gezweifelt. Sie schaute auf und sagte, können wir das jetzt dem kleinen Mädchen geben und ihr die Puppe geben, damit sie weiß, dass Jesus sie wirklich lieb hat? Das Paket war 5 Monate unterwegs. Es war von einer früheren Sonntagsschulklasse gepackt worden und die Sonntagsschullehrerin war Gott so gehorsam gewesen, eine Wärmflasche an den Äquator zu schicken. Das finde ich immer wieder beeindruckend, wie Gott lenken kann und führen kann über unser Denken und Verstehen hinaus. Und das wünsche ich uns als Gemeinde und jedem Einzelnen, dass wir im Gebet erleben dürfen, wie die Beziehung zu unserem Vater im Himmel wächst, wie wir lernen, immer besser seine Stimme zu hören und wie wir mit diesem Bild vor Augen, dass wir nicht nur in der realen Welt etwas bewegen mit unserem Gebet, sondern in der geistigen Welt sich etwas tut und wir wie so eine Kupplung die Kraft Gottes freisetzen, dass hier auf Erden etwas geschieht, nämlich dass sein Reich kommt. Und sein Wille geschieht an deinem Arbeitsplatz, in deinem Zuhause, an deiner Schule, in dem Kindergarten, wo du vielleicht bist, ganz egal wo, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe. Ich würde gerne mit euch heute zum Abschluss das Vaterunser beten. Und wer kann, der mag dazu aufstehen und dann würde ich gerne einfach zusammen mit euch als Abschluss des Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.